Elftes Kapitel. Du bist in ein neues Reich der Unmöglichkeit eingezogen. Und das ist noch schlimmer als die Entdeckung, dass deine Cousine auf eine Rutschbahn in die Armut gesetzt wurde, trotz ihrer Abschlüsse aus Europa. Du hast dir nicht vorstellen können, dass es auf dieser Welt so etwas gibt wie einen Europäer ohne Mittel oder Geld. Und Niascha hat auf ihre leichtsinnige Art so einen geheiratet. Sie hat ihn zu deinem Verwandten gemacht. Gerade erst am Anfang deines Wegs zur anhaltender Gesundung wirst du zuerst einmal Gras darüber wachsen lassen und dann damit leben müssen. Wie deine Cousine, die sich beim ersten Mal, als sie dich im Krankenhaus besuchte, mit dem liebevollen Strahlen identifizierte, an das du dich erinnertest, so eine schlechte Entscheidung treffen konnte, ist vollkommen rätselhaft. Du wünschst dir entweder das eine oder das andere. Ein mächtiges Strahlen oder ein offensichtliches Versagen. Nicht diese kaum wahrnehmbare Komplexität. Früher in der Mission, als ihr euch ein Zimmer geteilt habt, war dir Niascha immer voraus, sah die Dinge in einem anderen Licht als das, das deine Sinne erhellte, hörte in einem anderen Register Geräusche, die auf eurer beider Ohren trafen. Ihre Weltsicht sagte dir, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, ein Mensch zu sein und dass deine Weise nichts mit ihrer gemein hatte. Und du warst überzeugt, dass ihre Weise die bessere war. Du hast das Gefühl, dass sie dich über die Maßen enttäuscht hat, ohne selbst enttäuscht zu sein. Ein Bataillon Ameisen kriecht über deinen Nacken, als du in Jaschas Wohnzimmer sitzt. Du tust so, als müsstest du niesen und machst aus der unwillkürlichen Geste, sie wegzuwischen, ein höfliches Hand vor den Mund halten. Vorsätzlich verscheuchst du den Gedanken an die aussichtslose Situation, die deine Cousine repräsentiert, den Alten dankbar, die sagen, dass zu viel Nachdenken den Geist erschöpft, als würde man einen Mahlstein mit einem anderen bearbeiten. Du tröstest dich mit der Vorstellung, dass das Haus deiner Verwandten ebenso wie das der Manyangas zwar in einem jämmerlichen Zustand der Verwahrlosung ist, die Armut deines Cousinschwagers jedoch weniger verheerend ist als deine. Denn zumindest hat er Niascha ein Zuhause gegeben. Es muss demnach mehr an Leon sein, als auf den ersten Blick offensichtlich ist. Was nur heißen kann, dass der Verfall des Hauses der hausfraulichen Vernachlässigung seitens deiner Cousine geschuldet sein muss. Dein Schwager selbst muss ein Opfer von Niaschas unverbesserlichem Temperament sein. Als Niascha nicht zurückkommt, zeigt dir dein Cousinschwager auf seine zu vertrauliche europäische Weise, die unangenehm ist, dein Zimmer. Er läuft mehrmals die Treppe mit deinen Taschen hinauf und kommt wieder herunter. Du hältst dich am Geländer fest, als du ihm folgst, denn nach den 3 Monaten im Krankenhaus fühlst du dich noch etwas schwach, vor allem jetzt, als Reaktion auf die Ängste, die das Haus deiner Cousine in dir geweckt hat. Das Geländer bebt und wackelt unter deinem Griff. Cousinschwager legt dir eine Hand auf die Schulter. Vorsicht, warnt er dich, als du schwankst. Die Wände sind mit kleinen Handabdrücken aus Schokolade, Erde, Farbe und Tomatensoße übersät. Auf dem Treppenabsatz stehen haufenweise uralte Computer in einer Reihe wie Berge. Daneben Kisten mit zu kleiner Kinderkleidung und Abfallsäcke mit altem Vorhangstoff. Das bestätigt, was du vermutet hast. Deine Cousine hat dem Chaos nachgegeben und vergeudet hemmungslos ihre gesamte Erziehung und ihre unermesslichen Vorteile. Diese Unordnung unterstreicht, dass Wohlergehen klügerer Entscheidungen als die von Niascha bedarf. »Meine Frau wollte es dir eigentlich selbst zeigen«, sagt Leon und stößt die Tür zu einem Zimmer auf, das nach Norden geht. Sie nennt es ihr Refugium. Ihre Philosophie ist, dass jede Frau eins haben muss, mindestens. Er lacht kurz auf und verschwindet, um mehr Gepäck zu holen. Alleingelassen setzt du dich auf das große Himmelbett, um seine Bequemlichkeit zu testen. Links ist eine Tür. Du öffnest sie und entdeckst ein gelb-bernsteinfarbenes Bad. Du lässt Wasser einlaufen und gibst das Badesalz und die Öle deiner Cousine hinein. Cousinschwager hat deine Sachen auf dem Flur abgestellt. Er tritt ein und zerrt sie ins Zimmer. Er ignoriert das laufende Wasser, geht zu dem französischen Fenster, zieht die rot-bernsteinfarbenen Vorhänge auf und tritt hinaus auf einen schmalen Balkon. »Sie sagt, dass man mit Raum etwas machen kann«, sagt Leon. dass sie hier genügend Platz hat, um etwas zu verändern. Ihre Philosophie ist, dass Raum Zusammenarbeit fördert, Raummangel dagegen Streit. Wie groß ist das Grundstück? Fragst du. Gut 10.000 Quadratmeter, erwidert Cousin Schwager. Ein gequältes Lächeln huscht über sein Gesicht. Wie weit bist du mit deiner Doktorarbeit? Du machst weiter Konversation und fragst dich wieder, wie der verschüttete Teil von Cousin Schwager zu heben ist. Ich sitze daran, antwortet Cousin Schwager gleichgültig auf deine Frage. Schau, dein Bad ist voll, wechselt er das Thema. Ich drehe das Wasser für dich ab. Das Wasser hört auf zu laufen und Cousin Schwager kommt zurück und summt einen nigerianischen Afrobeat-Hit aus den 70ern über Frauen, die sich in Damen verwandeln wollen, indem sie bei jeder Gelegenheit das größte Stück Fleisch nehmen. Er singt leise, als er wieder auf den Balkon tritt. Das kenne ich, sagst du. Lady, Fela Kuti. Sie sagt, sie will einen Ort aufbauen, an dem Frauen Frauenprobleme mit moderner Technologie studieren können. Ich frage sie, wer sich ihrer Meinung nach für Frauenprobleme interessiert. Und ich versuche ihr klarzumachen, dass sich hier niemand für die Dinge interessiert, die sie für wichtig hält. Nicht einmal die Frauen. Ich erkläre ihr, am wenigsten die Frauen. Du neigst dazu, ihm beizupflichten. Dir fällt niemand ein, der sich für Frauenprobleme interessiert, außer den Frauen, die Probleme haben. Doch du sorgst dich, dass Cousin Schwagers Nyasha weitererzählen wird, und das wird Ärger geben. Dennoch bist du froh, dass du und Cousin Schwager die Voraussetzungen der Selbsterhaltung verstanden habt. Ich überlege, ob ich über ein anderes Thema promovieren soll, sagt Leon. Kannst du mir dabei helfen, eine Stelle an deiner Universität zu kriegen? Fragst du. Ich habe meine Ansichten zu ein paar Dingen in diesem Land geändert, fährt Cousin Schwager fort. Es stimmt, es gibt zu viel, das falsch läuft. Gleichzeitig sind zu viele zufrieden damit, ständig zu sagen, was falsch läuft. Nicht genügend Leute sehen, was richtig läuft. Ich glaube, ich werde mir die Bildsprache von simbabwischen Steinskulpturen ansehen, statt Bilder des Todes. Wusstest du, dass 5 der 10 besten Steinbildhauer der Welt Simbabwe sind? Wo ist sie? Fragst du. Hast du nichts davon gesehen? Sagt Leon. Er runzelt verständnislos die Stirn. Du musst sie gesehen haben. Sie sind überall, wirklich, in der ganzen Welt. Deine Universität, sagst du. Wo studierst du? In welcher Stadt? Berlin, sagt Cousin Schwager. Wir haben uns kennengelernt, als wir zusammen hingeflogen sind. Von Nairobi. Ich habe sie am Flughafen gesehen. Damals hat sie noch nicht Deutsch gesprochen. Und bei der Passkontrolle in Frankfurt haben sie ihr Ärger gemacht. Da habe ich gesagt, dass wir zusammen unterwegs sind. Wie lange dauert es, Deutsch zu lernen? Es ist eine schwierige Sprache, sagt Cousin Schwager. Als würde er nicht gern über seine Muttersprache und ihre Schwierigkeiten nachdenken, verlässt er den Balkon. An der Tür fragt er dich, ob er dir einen Sundowner bringen kann. Du lehnst ab. Nachdem er gegangen ist, gehst du zu dem französischen Fenster. Unten auf dem Rasen tragen Jascha und die Haushaltshilfe Tabletts mit Essen und Getränken. Sie stellen die Erfrischungen auf den Tisch ab. Jascha zieht einen Gartenstuhl heran und setzt sich zwischen die Workshop-Teilnehmerinnen. Im Freien schimmert das blasse Gold des Nachmittags und bringt den warmen, süßen Blütenduft des Novembers mit sich. Aufgeregtes Lachen erklingt. Jascha neigt sich vor, stützt die Ellbogen auf dem hölzernen Tisch auf. Sie spricht konzentriert. Niemand greift nach den Scones und Keksen. Die Teilnehmerinnen schauen deine Cousine an, machen Notizen. Und dann lachen sie wieder. Sie springen auf, schieben ihre Papiere zusammen und stecken sie in ihre Rucksäcke. Sie schwingen die Arme hierhin und dorthin und umeinander und Jascha verschwindet in ihrem Kreis. Du drehst dich zum Zimmer um, in dem Bernstein, Orange, Gelb und Ocker ineinander fließen, als wollten sie einen Wirbel bilden und davonschweben. Das Zimmer ist 3-mal so groß wie das bei Maiman Yanga und entfacht in dir erneut die hartnäckige Überzeugung, dass deine Cousine trotz all deiner Bedenken doch dein Sprungbrett, deine Chance ist, die bemerkenswerte, wohlhabende Person zu werden, die du sein möchtest. Gestärkt von dieser Vorstellung zerrst du Kleidung aus deinen Taschen. Der natürlich gefleckte Schrank aus Eukalyptusholz schimmert auf so elegante Weise, dass du dich fast nicht traust, ihn zu berühren. Du weigerst dich, dich von den Möbeln schikanieren zu lassen und fasst nach den kühlen Messingknäufen. Mit wiedergewonnener Fassung schwelgst du in der glatten, kalten Schönheit des Metalls. Ja, beharrst du dir selbst gegenüber, als du deine Kleider faltest und einräumst. Das sind die Dinge, für die du gemacht bist. Neben dem Fenster steht ein Schreibtisch. Es ist der Schreibtisch, der im Büro deines Onkels, Njaschas Vater, in der Mission stand. Als deine Großfamilie beschloss, deinen Bruder aus dem Dorf und zum Oberhaupt des Clans zu schicken und diese Entscheidung umgesetzt wurde, zog dein Cousin Chido aus dem Zimmer, das er sich mit Njascha teilte, und mit deinem Bruder ins Büro. Du arrangierst deine Zeitschriften aus der Werbeagentur und andere Unterlagen mit Besitzerstolz auf dem Schreibtisch deines Onkels. Baba Mukuru benutzte das Zimmer und den Schreibtisch erst wieder, als Chido auf die Universität nach Amerika ging. Als Zweitgeborene nach ihrem älteren Bruder gelang es Njascha dennoch, ihrem Vater das schöne Möbelstück abzuschwatzen. Du stapelst Briefe und Zeitschriften und versuchst zu begreifen, warum Njaschas Eigenarten nicht verhindern, dass sie etwas leistet, während deine dich in den Ruin treiben, obwohl du wie sie eine zweitgeborene Tochter bist. Eine Ameise hastet die Maserung des Holzes entlang. Du betrachtest sie, hegst den Verdacht, dass sie deiner Einbildung entkrochen ist. Sie schwenkt die Fühler. Du schließt die Augen. Als du sie wieder öffnest, ist sie immer noch da, hat dringend etwas zu erledigen. Vielleicht eilt sie zu einem Preis, wie zum Beispiel einem versteckten Zuckerkristall. Du wirst wie die Ameise sein, beschließt du. Du weißt noch nicht wie, aber komme, was da wolle. Du wirst dich auf den Preis konzentrieren, bis du ihn erringst. Du genießt das Bad deiner Cousine und denkst dir eine fabelhafte Vision aus, wie dich deine Verwandten in deinem spektakulär hochwertigen Haus besuchen. Die kleine Familie treibt sich hier und da herum, steht um den kleinen Tisch mitten im geräumigen Esszimmer, wuselt in der großen Küche herum, als du zum Abendessen hinuntergehst. Das Essen kann nicht beginnen, solange ein bestimmter Servierlöffel für die Soße nicht gefunden ist. Zudem gibt es eine nicht unerhebliche Liste anderer Dinge, um die sich Mai Taka in dem geschäftigen Wirbel um Njaschas Workshop nicht gekümmert hat. Deine Nichte und dein Neffe laufen mit Geschrei und Gejammer aus ihren Zimmern und durch den Flur, um in Schubladen nach ihren bevorzugten Gabeln und Löffeln zu suchen, die seit dem letzten Essen weder gespült noch gesehen wurden, wie die Haushaltshilfe bestätigt. Jeder berührt jeden und alle sprechen gleichzeitig, als sie hinter Schranktüren nachschauen und sich mit einem unterschiedlichen Grad an Zurückhaltung beraten. »Wo ist mein Messer, Mama?« jammert Panache verzweifelt. Hoffnungsvoller fährt dein Neffe fort. »Ich habe mein Messer nicht. Mama, kann ich rote Soße haben?« »Gott sei Dank ist niemand vom Workshop da«, sagt Njascha. »Es gibt Kartoffeln. Keine Spaghetti, keine rote Soße«, sagt sie und zieht ihren Sohn an sich. »Das wäre einfach zu viel gewesen.« »Dum-di-du-u-um, dum-di-dum, la-la, la-la-la«, summt Cousin-Schwager Fela Kutis Hit, als Njascha die Workshop-Teilnehmerinnen erwähnt. »Das heißt, die großen Fleischstücke sind sicher. Kann er nicht umhin hinzuzufügen. Vielleicht kann ich eins haben.«
»Tomatensoße«, sagt Aneso zu ihrem Bruder. »Tomatensoße«, stimmt Panache ihr zu. »Tomatensoße, rote Soße.«
Als sie endlich still sind, siehst du Koteletts auf einem silbernen Servierteller dampfen und eine Schüssel mit knusprigen Pommes frites auf dem Tisch. Leon entschuldigt sich, dass es keine Weißweinsoße mit Rosmarin gibt, da er sich nicht darum gekümmert, sondern Mai Taka darum gebeten hat, nachdem er Zeit mit dir verbracht hatte, um dich kennenzulernen.
»Ich habe mich deutlich ausgedrückt«, sagt er etwas kleinlaut. »Ich habe ihr die Zutaten genannt und sie ihr gezeigt. Es ist ein Sprachproblem.«
Deine Cousine nickt. »Sie hat die ganze Zeit Ja gesagt«, sagt Cousin-Schwager. Seine Miene zeugt von komplettem Unverständnis. Njascha nickt ruhiger. Cousin-Schwager springt auf und sagt, er werde sich jetzt um die Soße kümmern, weil sie seiner Verantwortung obliege.
»Ich verstehe es nicht. Sie war sehr überzeugend. Er schüttelt den Kopf und schiebt seinen Stuhl zur Seite. Dass sie alles managen kann. Aber wie ihr seht, hat sie sehr wenig verstanden.
Das kann passieren, sagt deine Cousine.
Warum sagt sie ja, wenn sie nein meint?
Es fällt mir immer schwer, das zu verstehen, sagt Leon.
So etwas kann schwierig sein, sagt Nyasha.
Aber hier tun sie es ständig,
ruft Cousin Schwager und geht in die Küche. Deine Cousine öffnet eine Flasche Sekt und schenkt sich und ihrem Mann ein.
Es ist nicht die beste Weise, deine Heimkunft zu feiern, Tambu. Aber wirklich, den habe ich für mich selbst gekauft, gibt sie zu. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe, die ganzen Jahre. Es hätte eine glücklichere Wiedervereinigung sein können. Aber was willst du trinken, damit das Gleichgewicht, das du gerade wiedererlangt hast, nicht gestört wird? Vor allem, weil du schon was gebechert hast. Leon hat gesagt, er wollte dir einen Sundowner bringen.
Du entscheidest dich für einen Schluck, erklärst, dass dir kein Alkohol über die Lippen gekommen ist, dass du nur ein erfrischendes Bad genommen hast.
Nimm dir Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen, sagt Nyasha freundlich. Glaub mir, entspann dich so sehr du kannst.
Ihr nippt an euren Drinks, bis Leon mit der Soße wiederkommt. Während des Essens erzählt Nyasha von ihren Reisen, wie sie sich nach dem Abitur danach gesehnt hat, nach England zurückzukehren. Jedoch das Land, in dem sie viele Jahre ihrer Kindheit verbracht hat, enttäuschend fand und sich deswegen für Kontinentaleuropa entschied. Als ihr das Fleisch und die Kartoffeln gegessen habt und deine Cousine die Teller stapelt, ruft Anesu:
Nachtisch, Mama! Wir hatten noch keinen Nachtisch!
Mama sagt, dass wir einen Nachtisch haben können, wenn wir ganz besonderen Besuch haben, erklärt deine Nichte leutselig, obwohl sie vorwurfsvoll zu dir schaut. Sogar unter der Woche. Wenn wir keinen solchen Besuch haben, sagt Mama, dass wir nur am Wochenende Nachtisch haben dürfen.
Gleichzeitig hoffnungsvoll und besorgt will die junge Dame wissen: Tante Tambu Tsai, bist du besonders?
Oh ja, das bin ich, versicherst du deiner Nichte. Ich bin so besonders, dass ich im Refugium schlafe.
Das gehört Mama, ruft das Mädchen, als würde es mit einem verständnislosen Schulkind sprechen.
Sie mustert dich so konzentriert, dass sie zu schielen beginnt.
Nein, Mama, entscheidet sie schließlich und wendet sich Nyasha zu. Tante Tambu Tsai ist nicht besonders. Sie ist nur...
sagt deine Nichte, als wäre nur zu sein ein Akt heimtückischer Zersetzung.
Nur Humankapital, schlägt Cousin Schwager schnaubend vor.
Nyasha steht auf und holt den Nachtisch und noch eine Flasche Sekt.
Es reicht, Leon, sagt sie und öffnet den Sekt. Kapital ist ein Objekt, auch wenn es ein Konzept ist, von Menschen erschaffen, bestimmten Menschen, zu ihrem eigenen Vorteil.
Deine Cousine wendet sich an ihre Tochter und schlägt ihr vor, dich zu umarmen. Dann wärst du nicht länger nur, sondern würdest dich in besonders verwandeln.
Deine Nichte umarmt dich.
Du erträgst die Nähe, überwindest das Bedürfnis, dich dem warmen, runden Körper zu entziehen.
Sobald deine Nichte die Arme sinken lässt, fragt sie: Kann ich jetzt das Eis haben, Mama?
Nyasha schiebt einen Löffel in den Plastikbehälter Devonshire und erklärt, es sei nur gut, dass Menschen dieser Schmeichelei entwachsen, während Leon anfängt, sich über das größte Stück Fleischsyndrom aufzuregen, über das Fela Kuti singt und das auf seine Tochter übergreift.
Wir hätten in Deutschland bleiben sollen.
Wir sollten den Kindern beibringen, dass alle Gäste gleich sind, sagt er und lässt Honig über sein Eis fließen. Ich mag dieses besonders nicht. In Deutschland gibt es sowas nicht. Ihr habt es von den Briten, die ein schreckliches Klassensystem haben. Und ihre Bürokratie ist noch schlimmer als unsere, die deutsche.
Nyasha findet, dass Leon Mädchen in Ruhe lassen sollte, statt sie mit menschengeschaffenen, abstrakten Begriffen und Ländern zu vergleichen.
Aber schau dir deine Studentinnen an, sagt Cousin Schwager und füllt sein Glas. So, wie sie sich verhalten, hat ja irgendwo seinen Anfang. Es fängt an, wenn sie Kinder sind, hier in diesem Land. Und die meisten waren nie im Ausland, wo sie eine andere Lebensweise sehen, die ihre Denkweise verändern kann. So, wie sie sind, fängt an diesem Ort an, in dieser historischen Zeit. Deswegen sind sie Humankapital und nichts anderes. Ihnen wurde ein Wert zugesprochen, aber dieser Wert ist nicht für sie selbst. Deswegen kannst du nichts mit ihnen tun, Jascha. Der Wert ist für jemand anderen, für die Person, die ihnen den Wert zugesprochen hat.
Lecker, ruft Anesso, reibt sich mit der linken über den Bauch und fährt mit der rechten um den cremigen Rand ihrer Schüssel.
Pana, sagt sie. Eine Hand reibt deinen Bauch, siehst du? Die andere immer wieder um den Rand der Schüssel. So, siehst du? Kannst du das?
Oh, sagt Panasche bekümmert. Ich kann es nicht.
Anne, ich kann es nicht.
Der Finger zuerst.
Anesso führt es vor. Das ist schwieriger, auf der Schüssel.
Die Plastikschüssel des Jungen fliegt vom Tisch. Njascha fängt sie auf, ihre Reflexe nach mehreren Gläsern Sekt noch intakt.
Schau, Panasche, so wird's gemacht, sagt Njascha.
Sie stellt sich hinter ihren Sohn, legt die Hände auf seine, bis er den Rhythmus gefunden hat.
Njascha grinst und sagt zu Panasche, dass er wunderbar sei.
Zeit für die Gute-Nacht-Geschichte, ruft Leon und blickt auf seine Uhr.
Ihr beiden, was soll ich euch heute vorlesen?
Die Kinder küssen ihre Mutter, umarmen dich und Leon führt sie weg.
Panasche will die kleine Raupe Nimmersatt hören und Anesso besteht auf das doppelte Lottchen.
Ich sollte ihnen auf Englisch vorlesen.
Njascha nickt und nimmt die Sektflasche.
Aber ich tue es nicht.
Und ich sollte ihnen auf Shona vorlesen.
Aber wie kann ich, wenn ich noch immer für diese verdammte englische Ausbildung zahle?
Vielleicht könntest du das tun, Tambu, wenn du dich ein bisschen besser fühlst.
Das geht hier nur so lange, wie Leon sein Stipendium kriegt. Danach weiß ich nicht. Ich muss einen Weg finden, etwas zu verdienen.
Sie lässt sich nicht verleiten, viel preiszugeben, als du dich nach dem Workshop erkundigst, nur dass sie Theorie und Praxis des Erzählens unterrichtet.
Sie nimmt wieder die Sektflasche. Sie ist leer. Sie geht in die Küche, um Rooibos-Tee zu machen.
Denkst du jemals an die Klassen, die du in der Schule unterrichtet hast? Fragt sie, als sie zurückkommt.
Sie strahlt wieder. Nicht mit dem dumpfen Glühen von Alkohol, sondern mit der Heiterkeit, die aus ihrem Innersten kommt. Einem Ort, von dem du nicht weißt, ob du ihn besitzt oder nicht. Und wenn ja, glaubst du nicht, Licht dort zu finden. Du unterdrückst den Impuls, aufzustehen und deine Cousine ins Gesicht zu schlagen. Du konzentrierst dich darauf, deinen Tee zu zuckern, um nicht antworten zu müssen.
Sie möchte etwas über Northlia erfahren, fährt sie fort. Nähert sich dem Thema auf leisen Sohlen und nippt an dem Rotbuschtee.
Ich habe auch Probleme mit manchen meiner jungen Frauen. Es ist nicht so, dass man noch nie von jungen Leuten und Problemen mit ihnen gehört hätte.
Northlia, rufst du.
Nein, ich war nicht lange genug dort. Damit hatte ich nichts zu tun.
Überall passiert etwas, aber nein, ich hatte mit dem Problem dort nichts zu tun. Nur die üblichen Pflichten.
Ich habe niemandem was erzählt. Ich meine Leon. Irgendwas über das Warum, sagen wir, die Einzelheiten.
Naja, deiner Erfahrung, sagt deine Cousine.
Ich wollte es ihm erzählen. Aber dann habe ich ihm nur gesagt, dass Mainini Lucia Kontakt zu mir aufgenommen hat, nachdem eine Freundin sie informiert hat.
Ich konnte nicht. Nicht alles.
Okay.
Du nickst.
Ich habe nur etwas von einem Streit gesagt, der außer Kontrolle geraten ist.
Okay, sagst du noch einmal.
Du lehnst dich erleichtert zurück.
Du könntest das Mädchen besuchen, sagt Njascha.
Kiri hat ihren Namen nicht herausgefunden.
Wie hieß sie?
Ach du, das meinst du, erwiderst du. Obwohl deine Kehle zugeschnürt ist, stößt du ein Lachen aus.
Die Sache mit den Zeitungen. Und das nennst du ein Problem. Waren das nicht bloß irgendwelche Leute? Sowas passiert.
Probleme müssen erforscht werden, sagt deine Cousine.
Geklärt.
Du versuchst noch einmal zu lachen.
Kurz steht dein Mund offen.
Du schließt ihn, weil kein Laut herauskommt.